Nun wird es bei uns am Abschluss des Römerbriefs an diesem Sonntag und am nächsten Sonntag noch interessant. Wir haben dieses Schlusskapitel. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Es wird sicher bei uns rasch überlesen, wenn wir die Namen vor uns haben. Aber mir sind sie heute ganz wichtig geworden. Römer 16, Vers 1 bis 16. Es ist gut, dass die Bibel nicht bloß große Leitgedanken des Glaubens sagt, sondern immer wieder den Blick richtet auf Menschen, die in der Nachfolge Jesu stehen. Und dann sieht man plötzlich so viel Praktisches für sich selbst und man hat Anregungen und kann das umsetzen in sein eigenes Leben hinein. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die im Dienst der Gemeinde von Kenchreae steht, dass es sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Christen ziemt und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht nur ich zu danken habe, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt meinen lieben Epänetus, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, die sich viel Mühe um euch gemacht hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir Christen waren. Grüßt meinen im Herrn geliebten Ampliatus, grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus und meinen lieben Stachys. Grüßt Apelles, der sich in Christus bewährt hat. Grüßt die aus dem Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt die Christen aus dem Haus des Narzissus. Grüßt die Tryphena und die Tryphosa, die sich mühen im Dienst des Herrn. Grüßt meine liebe Persis, die im Dienst des Herrn viel Mühe auf sich genommen hat. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Gläubigen bei ihnen. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Herr, mach uns heute Liebe groß. Amen. Ich sage das so gerne, liebe Schwestern und Brüder, und heute besonders gerne. Das könnte ja passieren, dass eine Predigt über die Köpfe hinweggeht. Das haben Sie auch schon erlebt. Man sagt, da wurden gewichtige Worte gesprochen, aber ins Herz ist das nie gegangen. Und das ist schlimm, weil immer das Reden Gottes uns tief dort treffen muss, wo unsere Entscheidungen fallen, wo unsere Gedanken sind. Und darum bin ich so froh, dass der Römerbrief schließt mit dieser ganz persönlichen Zuspitzung. Wir haben ja jetzt über viele Sonntage hinweg die großen Aussagen des Paulus gehört, die uns den Atem geraubt haben. Wenn uns Paulus in den Frieden Gottes hineingestellt hat, nichts, gar nichts kann dich mehr aus dem Frieden Gottes herausreißen, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wie das alte Leben niedergelegt werden kann am Kreuz Jesu. Du darfst das alte vergessen und das neue Leben mit Jesus. Und dann lenkt Paulus am Ende seines Briefes den Blick auf einige Leute, die das gemacht haben mit ihrem Leben, die Ja dazu gesagt haben. Und das ist ja das Wichtige. Jetzt darf es doch an dieser letzten Brücke nie fehlen, dass ich das umsetze in mein Leben hinein, dass ich Ja dazu sage. Wenn Paulus am Anfang gesprochen hat, das Evangelium ist eine Gotteskraft, diese Dynamis, dann sehen wir Leute in deren Leben dieses Evangelium gewirkt hat und was da geschehen ist. Dieser großen abgöttischen Weltstadt Rom war eine Schar von Christen. Und ich möchte sie in dieser Zeit auch des Abfalls in unserem Land, auch des Unglaubens und der Gleichgültigkeit nur bitten, bleiben Sie nicht hängen an den Menschen, die nicht mit Jesus ziehen, sondern leben Sie die Gotteskraft des Evangeliums. An Ihrem Platz, wie klein die Gruppe und der Kreis ist, aus dem Sie kommen, aber leben Sie das. Mein Großvater hat mir einen Spruch wichtig gemacht. Es war ein praktischer Kaufmann. Und er hat gesagt, was nicht per du geht, das geht per du. Das ist verflogen. Und er hat das immer bezogen auf das biblische Wort. Was im biblischen Wort, was in der Aussage des Glaubens nur spintisiert ist oder große Kopfdiskussionen sind, das verfliegt. Es muss per du gehen. Es wird immer persönlich und geht immer Menschen an. Das ist nicht ein Pietistenfimmel mit dem du und mit dem persönlich, sondern das war dem Paulus wichtig. Und es ist nicht recht, wenn man solche Abschnitte einfach schnell überschlägt und sagt, wir wollen wichtigeren Stellen zueilen. Daher gäbe es, dass wir heute viel entdecken an diesem Abschnitt. Ich habe das Thema gegeben, kleine Leute ganz groß, sind immer kleine Leute. Was wüsste man von denen noch? Kein Grabstein steht mehr in Rom, aber ihr Name ist im Buch des Lebens eingeschrieben. Und das ist die Grundfrage, die uns bewegt und die uns wichtig ist und die wir wissen müssen, ist mein Name eingeschrieben ins Buch des Lebens? Und gibt es da auch etwas, was Bedeutung hat, was erwähnt werden kann von mir? Keine großen Taten. Wenn man es vorher gelesen hat, vielleicht haben doch viele gedacht, also Mensch, dass das gerade zum Inhalt einer Predigt macht, lohnt das sich überhaupt? Ja, das lohnt sich. Da sehen wir, was in den Augen Gottes wichtig und bedeutsam ist. Kein Wort mehr von der Gehaltserhöhung ist wichtig. Kein Wort mehr von der Stellung, von Titeln, die wir begleitet haben. Alles ist weggestreift. Das, was bei Gott zählt, ist wichtig. Und nun gehe ich einfach die Namen entlang. Phöbe, mit einer Frau beginnt Paulus. Was sind das eigentlich für verlogene Leute, die behaupten, der Paulus hätte etwas gegen Frauen gehabt? Die haben das Neue Testament noch nie gelesen. Dass in dem Wort Brüder alle eingeschlossen sind, das war von vornherein klar. Aber immer wieder, auch in den Paulusbriefen, fällt auf, dass vorne an die Frauen stehen. Nicht bloß bei den Zeugen der Auferstehung Jesu, auch hier. Phöbe war eine Frau, von der wir nicht viel wissen. Sie stammt aus der Gemeinde Kenchreae, das war in Griechenland eine Gemeinde, in der Nähe von Korinth. Und Paulus hat sie beauftragt, den Römerbrief hinüberzutragen. Ein großer Dienst, Gruß, den Gruß des Apostels hinüberzutragen in die Weltstadt Rom. Und er kann von ihr sagen, sie ist eine Schwester, jenes vertraute und doch so ehrfurchtsvolle Wort, das den anderen respektiert und nicht vereinheitlicht und vereinnahmt, sondern das in dieser ganzen vertrauten Nähe einen Weggenossen hier hat, den man braucht auf dem Weg durch diese Welt. Sie war eine Dienerin, und im Griechischen steht dann das Wort Diakonin oder Diakonisse, wobei wir immer an den Lebensberuf einer Unverheirateten denken, das wäre nicht richtig, eine Helferin. Wir haben auch im Reiche Gottes das Falsche oft an uns, dass wir immer nur meinen, dass die Leitungspersönlichkeiten von Bedeutung wären. Es wird hier deutlich, dass den größten Anteil am Werk des Apostels die Helfer haben. Und im Reiche Gottes ist nicht der entscheidend, der gerade eine gewisse Verantwortung hat, sondern der mit anpackt, der sich mit dazustellt und mitträgt. Vielleicht war es eine Witwe. So können wir es aus den anderen Briefen des Neuen Testamentes schließen, dass sie meist in dieses Diakoninnenamt eingesetzt wurden. Gerade Leute, die oft darunter gelitten haben, was ist denn meine Aufgabe und wo werde ich noch benötigt? Am Werk des Herrn, da wo Jesus heute wirkt, leg mit Hand an. Und die Gemeinde Jesu steht in all den Jahrhunderten, die auch zurückliegen, immer mit diesen treuen, wackeren Frauen, die unterstützen, die mithelfen, die an einem stillen Platz Hand anlegen. Vielleicht gefällt das denen nicht, die heute etwas ganz anderes wollen und suchen in der Erfüllung der Frau. Kann man etwas Größeres sagen, als dass sie im Werk des Herrn mit teilhaftig war, erquickt hat und ermutigt hat? Eine Helferin, die nicht viel Worte macht und die vorne ansteht, Phoebe, die stille Frau und die Dienerin. Und Paulus bittet die Christen in Rom, steht ihr bei, nehmen sie doch wieder auf in dieser brüderlichen Herzlichkeit, in dieser Vertrautheit, wo man sich in Jesus eins weiß. Dann kommt Priska und Aquila, die kennen wir aus der Apostelgeschichte sehr gut. Sie mussten als Juden im Rahmen einer antisemitischen Judenverfolgung aus Rom fliehen, waren Asylanten und hatten in Korinth Zuflucht gefunden, hatten dort einen kleinen Shop eröffnet. Und dort geht Paulus hin, weil er im Schaufenster diese schönen Zeltmacherarbeiten sieht und hat sich anstellen lassen in dieser Werkstatt und hat mitgearbeitet und hat sie zu Jesus-Jüngern gemacht. Und sie waren vom ersten Tag an Mitkämpfer. Das ist was Schönes. Wenn einer mithilft und mitarbeitet und dabei ist, der gleiche Beruf, wie der Paulus hatte, Aquila und Priscilla, oder Prisca und Aquila, wie sie hier heißen. Aber sie waren beide Menschen, von denen Paulus sagt, dass sie für den Dienst des Evangeliums ihren Hals hingelegt haben. Das wortwörtlich hier heißt, sie haben ihren Hals auf Schafott gelegt. Was hier im Einzelnen geschehen war, wissen wir nicht. Aber die Hingabe war eine ganze. Das war nicht bloß ab und zu ein paar Stunden zur Verfügung gestellt, sondern das waren Leute, die sagten, wenn es ums Evangelium geht, dann kann alles andere zurücktreten. Die wussten, was wichtig ist und was unwichtig ist. Sie waren zu dem Zeitpunkt, als Paulus den Brief an die Römer geschrieben hat, offenbar wieder zurückgekehrt nach Rom. Es war ihnen wieder erlaubt, in ihre alte Stadt zurückzukehren. Darum grüßt er sie hier und wir lesen, dass sie in ihrem Haus eine Gemeinde hatten. Liebe Hauskreisleiter, ich grüße euch. Das Reich Gottes ist immer durch Hauskreise gewachsen und entstanden. Die Kirchen kamen später und waren oft Zeichen einer Erstarrung. Und ich will alle hier auffordern, die sagen, ich lebe ganz allein, bei uns ist nicht viel los in der Gemeinde, wir haben kein geistliches Leben. Ich berufe Sie, dass Sie einen Hauskreis beginnen. Laden Sie zwei oder drei ein und lesen Sie miteinander die Bibel. Reden Sie darüber und beten Sie. Da liegt der Segen Gottes drauf. Und das Wort geht noch viel tiefer in die Herzen als in einer ehrwürdigen Kirche. Dort, wo man sonst zusammensitzt, in der Stube. Und wie hat wohl die Priska die Stühle geschleppt und sich mitgefreut, auch wenn es Schneeränder auf den Teppichen gab. Entschuldigung, in Rom nicht, das weiß ich auch. Dann gab es dafür anderen Dreck. Aber sie hat sich mitgefreut, weil sie ja nicht bloß ihren Hals hingibt fürs Evangelium, sondern auch ihren Besitz. Das kann einmal passieren, wenn ein Jugendbibelkreis sich in so einem Haus trifft, dass nachher ein paar Stühle nicht nur einmal vom Schreiner repariert werden können. Aber um des Evangeliums willen freut man sich. Dort liegt Segen darauf. Meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Es gibt im Reich Gottes auch viele Mitarbeiter, die ihre Ziele verfolgen. Vereinsmeier gibt es im Reiche Gottes. Es ist schön, wenn es Mitarbeiter sind in Christus Jesus. Die nicht die Funktionäre einer Kirche sind, sondern die Diener Jesu, denen es geht, Jesus gehorsam zu sein und seinen Dienst zu tun. Nicht Konfessionsspezialisten, Jesu Mitarbeiter, Das sind unsere Hauskreise, wo man nicht fragt, bist du katholisch oder wo kommst du her oder gehörst du einer Kirche an? Hier ist Gemeinde Jesu und da sitzen wir zusammen, Mitarbeiter Jesu, die nur Jesus unterstehen. Das macht diese Kreise so frei, auch im Dienst. Sie brauchen nicht den ganzen Ballast, den man sonst tragen muss, in einer Gemeinde zu weilen. Dann machen wir weiter mit dem Epänetus. Was wissen wir von ihm? Er war der Erstbekehrte in der Provinz Asien. Was tut er jetzt in Rom? Wenn er da drüben in Kleinasien der Erste war, der zum Glauben kam, das müssen Christen begreifen. Kaum habe ich das Evangelium gehört, kommt die Frage, wie kann ich nun die Pfunde, die mir Gott anvertraut hat, richtig einsetzen, damit die anderen auch was hören. Wir haben heute ein ganz schwieriges Denken, dass wir immer ich-bezogen das auf unser Glücksgefühl auslegen. Dann immer sagen, ich suche ein wenig Erfüllung, ich will heute im Gottesdienst gestillt werden mit meinen Ängsten. Das ist nur der Anfang. Ich will das, was ich empfange, ausbreiten und weitersagen. Und es wundert uns, wie viele damals mobil waren, sogar ihren Wohnsitz aufgegeben haben, in der Frage, wo braucht mich der Herr? Wir haben vor 2 Jahren diese schöne Geschichte gehört in Russland, dass ein Ehepaar aus dem Süden der Sowjetunion hoch in den sibirischen Norden gezogen ist, nur weil sie gehört haben, dass dort eine Stadt ist, wo es noch keine Christen gibt. Und dann sagte der Mann zu seiner Frau, wir gehen hoch und gründen einen Hauskreis. Das ist urchristliche Gesinnung. Wo braucht mich Jesus? Der Erstling für Christus in Asien und der trägt dann das Evangelium weiter. Dann haben wir die Maria. Und dann fällt immer wieder auf bei diesen einzelnen Gestalten, unter denen ja sehr viele Frauen sind, die die tragende Rolle spielen im Leben der Gemeinde Jesu, fällt auf, wie hier von viel Mühe steht, auch nachher noch einmal, sie haben viel Mühe. Im Reich Gottes muss man tüchtig schaffen und Faulpelze kann man nicht brauchen. Da wird man manchmal auch denken, ich wollte jetzt müde irgendwo auf einem Sofa liegen und das einmal lassen. Sollen wir heute Abend wirklich auf den Weihnachtsmarkt gehen? Es ist doch kalt, man kann sich eine Erkältung holen. Wir haben doch jetzt viel gearbeitet. Ist noch nötig. Viel Mühe, aber darauf liegt Segen. Es gibt ein Missverständnis, das sich anhängt an die Geschichte von Maria und Martha. Und gerade hier meint man, ist das nicht vertauscht? Ist das nicht eine Maria, die eine Martha ist? Nein. Es geht ja gerade bei der Geschichte von Maria und Martha darum, aus welcher Kraft tue ich das? Mache ich das nur aus meiner eigenen kümmerlichen Kraft, die mir gegeben ist, oder lebe ich aus den Quellen, die mir Jesus gibt? Das kommt ja oft genug vor, dass wir müde in einen Dienst gehen und sagen, ich habe keine Kraft mehr, den Krankenbesuch noch zu machen, den Brief zu schreiben, und dann geht's uns so, wenn wir anfangen, dass uns der Herr so stärkt und so erquickt, dass wir am Ende frisch erholt sind. Und im Dienste unseres Gottes passiert es nicht selten, dass wir uns mehr erholen als in 4 Wochen Teneriffa, im Dienst für unseren Herrn. Arbeit und Mühe, aber wir leben aus der Kraft Gottes. Und ich habe Ihnen, wenn ich über diese Geschichte von Maria und Martha gepredigt habe, immer habe ich Sie erinnert an den Psalm 84, die durch das dürre Tal gehen und machen dort Brunnen. Darum geht's. Die Martha hat keinen Brunnen, darum klagt sie so und sagt, ich muss so viel schaffen, ich muss alles allein tun. Und die Maria, auch diese Maria in Rom, das sind Frauen, die über ihre ganze natürliche Kraft weit hinaus wachsen, auch über ihre Gaben. Und sie dürfen nie einen Mitchristen nach dem beurteilen, was sie so sehen, nach seinen Schulzeugnissen, nach ihren Eindrücken. Geben Sie ihm eine Aufgabe im Reich Gottes. Er wird weit darüber hinaus wachsen. Er wird befähigt werden zu Diensten, die man ihm nicht zutraut. Das ist merkwürdig, dass im Reiche Gottes große Dienste geschehen sind durch Leute, die gar nicht begabt waren dafür. Es hat angefangen mit den Jüngern, aber die gelebt haben aus diesen Kräften Gottes. Dann kommt Andronikus und Junias. Was sind denn das für Leute? Im Vers 7 sind wir jetzt, dass Sie es mitverfolgen können. Meine Stammverwandten also, das waren Juden. Es wäre allerdings vom griechischen Wort her möglich, auch nachher, wenn es noch einmal von den Stammverwandten kommt, auch an entfernte Verwandte des Paulus zu denken. Wir im Schwäbischen, wir pflegen ja die Verwandtschaft bis ins sechste und siebte Glied. Das war also, wie man im Schwäbischen sagt, ein Vetter vielleicht. Oder dann waren es Juden. Und das hat in Rom ja auch sehr viel bedeutet, wenn man einen Landsmann trifft. Aber noch viel mehr war, dass das Mitgefangene waren. Schade, dass wir nur die Apostelgeschichte haben. Es ist ja noch viel mehr passiert damals in der Ausbreitung des Christennamens. Wir sagten schon am letzten Sonntag, wie wir von Illyrien hörten, von den Missionsreisen des Paulus dorthin, und wir wissen nichts Näheres. Was ist da passiert? Denn Paulus hat man verhaftet, und das war früher eine wilde Sache, wenn man da die gebunden hat und dann hat man sie gedrückt und hat sie in eine Zelle hineingeschmissen. Und wie der Paulus sich ein bisschen regt und umschaut und die ersten Worte wechselt, dann merkt er, das sind ja Brüder. Da liegen zwei drin. Jesus-Jünger. Begegnungen im Gefängnis. Wissen Sie, die Leiden für Jesus sind manchmal gar nicht so schlimm, wie sie vorher für uns aussehen. Da hat Jesus für uns Stärkungen bereit. Die Mitgefangenen. Was war das für eine Ermutigung, dass er da zwei Brüder findet und sie miteinander Gott loben können? Und seinen Namen preisen und miteinander beten, Mitgefangene. Es waren zwei, die vor Paulus zum Glauben an Jesus kamen, die also aus der Gemeinde stammten in Jerusalem. Auch sie waren jetzt unterwegs als Missionsboten und sie werden Apostel genannt. Ein Wort, das im Neuen Testament für die gilt, die dem auferstandenen Jesus leibhaftig begegnet sind. Die Augenzeugen des Auferstandenen sind. Und diese beiden, die sind nun solche Verkündiger geworden. Sie haben es allen gesagt, der Tod ist besiegt, Jesus lebt, er ist wirklich auferstanden. Und Paulus grüßt sie. Vielleicht waren sie entscheidend mitbeteiligt, dass sich dort in Rom eine Gemeinde gebildet hat. Dann kommt Ampliatus. Meinen im Herrn geliebten Ampliatus. Wir wollen nichts hineinlesen. Wir wissen nichts von diesen Leuten. Und ich habe Ihnen ganz am Anfang auch gesagt, dass es gar nicht wichtig ist, die großen Geschichten unseres Lebens aufzuzeichnen, die uns oft so wichtig sind. Wenn das über uns steht, geliebt in Jesus, einer, den Jesus nicht loslässt. Vielleicht hat Paulus mit diesem Ampliatus auch Mühe gehabt. Vielleicht war es einer, der in seinem Christenstand eine Zeit lang große Probleme hatte und die anderen haben ihn oft kritisiert und getadelt. Und Paulus sagt, im Herrn geliebt, wenn man ihn mit den Augen Jesu ansieht, muss man ihn gern haben und mögen, diesen Ampliatus. Er gehört hinein, auch wenn er ein Problemfall gewesen sein könnte. Ein im Herrn Geliebter, auch wenn er ein Versager war, aber in Jesus ein Geliebter. Der grüßt ihn. Urbanus, das ist ein Wort, das Sie selbst übersetzen können, wenn Sie ein wenig vom Lateinischen wissen. Das heißt so viel wie Großstadttype. Vielleicht war das ein Spitzname. Ein wenig ging das ja früher mit den Namen auch so, dass man sie dann einem zugelegt hat. Sie waren nicht so sorgfältig eingeschrieben wie heute in ein deutsches Standesamt, wo nichts mehr verrückt werden kann ohne große Rechtsvorgänge. War dieser Urbanus einer, dem der Name auch wirklich so passte, der von der Weltstadt Rom geprägt war. Wir wissen ja, dass damals die ganze innere Entwicklung Roms eine Zerfallserscheinung hatte. Rom war damals von der Moral so heimgesucht, dass man sagen konnte, kann man dort überhaupt leben in dieser Weltstadt Rom? Und wenn solche Namen auftauchen, die sogar noch auch durch die Namensbezeichnung ausweisen, das sind typische Städter, die dort hineingehören. Es wird keiner auf dem Dorf Urbanus heißen, es sei denn, er sei oder seine Voreltern dorthin umgesiedelt worden. Nein, das ist einer, der aus der Stadt kommt. Und die Einflüsse sind gar nicht wichtig. Einer, der sich von Jesus leiten lässt und der in dieser Stadt steht und nicht mitschwimmt im großen Strom. Der sich von Jesus führen lässt und bestimmen lässt und gehorsam ist. Bei dem Ampliatus haben wir vergessen, dass es ein gebräuchlicher Sklavenname damals war. Wir werden im Folgenden noch einige dieser Sklaven finden. Wir haben im Vers 14 den Namen Phlegon. Da muss man bloß bei den Kundigen der lateinischen Sprache danach fragen. Phlegon war damals ein häufig gebrauchter Hundenamen. Es war ein abschätziger Name, der galt nicht viel. War das auch ein Sklave? Sein Herr hat ihm diesen Namen gegeben und er hat ihn auch willig getragen. Er hat der Schmach nicht geachtet, weil er seine Ehre in Jesus gefunden hatte. Dann kommt Stachys. Noch einmal kommt dieses Wort lieb, wo wir ja manchmal bei den Christen etwas Sorge haben, dass mit lieb und herzlich seien so ganz abgegriffene Worte, und man kann das im Schwäbischen so schön lieb sagen, als ein spöttisches Wort, so mit dieser ganzen schmusigen Liebheit. Nein, das war ernst gemeint. Einen Menschen, von dem man sagen kann, du bist mir lieb, du bedeutest mir ganz arg viel für mich, du bist mir ein Bruder durch und durch. Grüßt Apelles, den Bewährten. Es gibt Christen, die muss man ein ganzes Leben lang schleppen. Rechts einer, links einer unterhaken und die gehen wie ein Sterbender durch die Welt. Und die sagen dauernd, mich hat gestern niemand besucht und letzte Woche niemand besucht, und dann laufen wieder fünf nach und dann halten sie wieder sechs andere in Atem. Die werden auch selig einmal. Verstehen Sie, das sind auch Jesus-Jünger, aber die brauchen einen riesen Personalaufwand an Christen, damit sie irgendwie ihr Christenleben beschweren. Die kommen immer mit neuen Problemen. Und es gibt welche, die sind bewährt. Das sind Leute, die sind belastbar, die können andere tragen. Ich denke, dass Jesus bei ihnen das erreichen will, dass er sie so weit stärken will. Sie dürfen Hilfe in Anspruch nehmen, aber er will sie bewährt machen und belastbar. Das ist etwas Schönes, wenn man in der Nachfolge Jesus so wächst und ein bewährter Mitarbeiter wird. Und ihr jungen Leute, das Schönste, was man von euch sagen kann, wenn ihr verlässlich seid, dass ihr Absprachen einhaltet, dass Dinge gelten, die ihr sagt, dass euer Wort Ja und Nein gültig ist. Von des Aristobuls Hause werden etliche gegrüßt. Da können wir sicher annehmen, dass es sich um den Aristobul handelt, den Bruder von König Agrippa. Der hatte natürlich in Rom eine Residenz, einen Botschaftssitz. Und das waren Sklaven aus dem Hause des Aristobul. In dieser ganzen Familie von Herodes, wo auch die dazugehören, auch Aristobul, war ein Morden gang und gäbe. Es gab keine große königliche Gartenfete seinerzeit im Hause Herodes und seiner Nachfolger, wo nicht wenigstens einer vergiftet oder ertränkt wurde. Da war jedes Gartenplanschbecken recht genug, einen darin zu ertränken, den man als Nebenbuhler ansah. Und Sie müssen einmal die Geschichte der Herodes-Leute lesen, eine schlimmere Kriminalstory kann man kaum finden. Das war also ein Wüstling, auch dieser Aristobul, nach allem, was wir auch wissen von der Tötung von Johannes dem Täufer, von dem Kindermord von Bethlehem her, das war damals gang und gäbe in diesen Häusern. Und da waren Sklaven, arme Leute. Wenn man in so einem Haus Dienst tun muss, und da waren Jesus-Jünger, die doch Dienst tun. Und etwas Neues gefunden haben, Gemeinschaft in Jesus. Immer wieder, wenn es heißt, aus dem Haus des Narzissus, ist es jener Narzissus, von dem wir aus der Geschichte wissen, der einige Jahre vorher, bevor Paulus nach Rom kam, hingerichtet wurde, weil er ein Nebenbuhler des damaligen römischen Kaisers war. War sogar das Evangelium schon hineingegangen in diese großen Häuser? Ja, wir sehen ja schon bei der ersten Christengemeinde in Rom sehr früh, Glieder aus den großen Senatorsfamilien, die zum Glauben an Jesus kamen, über die Sklaven hinweg. Und da spielen die Klassenunterschiede keine Rolle mehr. Und wir wollen dabei bleiben, dass das der Weg der Christen war im alten römischen Weltreich. Nicht, dass sie im Klassenkampf eine neue Welt der Gerechtigkeit geschaffen haben, sondern dass sie in Jesus eine neue Bruderschaft geschenkt bekamen, in der das nicht mehr galt, Mann oder Frau, oder arm oder reich, wo jeder mit hineingenommen war. Können wir das praktizieren? Kommt das bei uns zur Geltung? Dass wirklich auch ein Armer mit hineingenommen wäre? Grüßt die Tryphena und die Tryphosa, die sich mühen im Dienst des Herrn, die Persis, die im Dienst des Herrn viel Mühe auf sich genommen hat. Noch einmal kommen die Frauen, die im Herrn arbeiten. Da ist ja dies genannt, die nicht bloß in ihrer Kraft schaffen, sondern die viel Zutrauen haben, dass Jesus in ihrer Müdigkeit und auch wenn sie abgeschafft sind, daraus Frucht wirkt. In Jesu Namen gingen sie hin, in Jesu Namen haben sie etwas angepackt. Und grüßt den Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter. Wir gehen wohl nicht fehl, dass es jener Rufus ist. Bibelkenner wissen welcher. Der Sohn des Simon von Kyrene. Dort wird es ja genannt, dass Simon der Vater des Rufus war. Der hat ja später eine Rolle gespielt in der Christengemeinde. Und dort in Rom taucht er wieder auf, grüßt die Mutter wahrscheinlich, war der Vater gestorben. Wie war das in diesem Leben gegangen, als der Vater erzählt, wie er diesen Kreuzesbalken hinaustrug und dieser Rufus in die Nachfolge Jesu tritt und gläubig wird? Liebe Schwestern und Brüder, wir haben heute viele Namen gehört und Lebensschicksale. Das heißt in einem Lied, O schließ dich an. Sie dürfen nicht fehlen in dieser Namenskette. Und was kann man von ihnen sagen? Was wird einmal in der Ewigkeit geschrieben sein? In Jesus geliebt, angenommen, auserwählt. Und was sind die Grüße? Es gibt immer noch ein paar, die mitleidig lächeln, wenn ich sage, grüßen Sie die neben Ihnen. Das ist ja kein Witz, dass es schon Leute gab in unseren Gottesdiensten, die sagten, sie kämen deshalb nicht mehr. Und andere haben hygienische Bedenken gehabt. Die haben sich damals noch abgeküsst. Das verlange ich von Ihnen gar nicht. Aber das Handgeben wird schon genügen. Aber in dem Gruß der Christen liegt viel mehr drin, als wenn sie irgendwo auf der Straße jemanden grüßen. Ich kenne Leute, die sagen, sie haben mich nicht gegrüßt. Ach, sagen sie, ich bin ein schlimmer Typ, irgendwo mit meinen Gedanken gewesen. Aber mir geht's oft so, dass sich viele von Ihnen grüßen und sie gucken gerade nicht her. Vielleicht denken sie nachher auch, ich sei an Ihnen vorübergestiefelt. Und ich habe Ihnen was zugerufen und Sie haben es gar nicht gemerkt. Wissen Sie, das mit dem Nicht-Grüßen ist ja nicht eine Frage, wie manchmal denken, als ob das die Rache wäre. Da kann man sich Schlimmeres vorstellen. Wenn ich Sie strafen will, dann überlege ich mir was Besseres, als Sie nicht mehr zu grüßen. Da gibt's schlimmere Dinge. Aber es steht im Neuen Testament drin, man soll sich nicht mehr grüßen, wenn einer Irrlehrer sei. Da haben manche gesagt, das ist aber komisch. Da war nicht das gemeint, dass man nicht mehr guten Tag zueinander sagt, das Menschliche schon. Die Grüße der Christen waren viel gefüllter in der Urgemeinde. Das ist nur der äußere Anfang, einander guten Tag zu sagen, sondern da hat man den Segen Gottes einander zugesprochen. Da hat man sich begegnet und dann nacheinander gefragt und darum kam es dazu. Darum kam es bei diesen Christen dazu, bei diesen ersten Christen, dass sogar gesagt wurde, man soll bei dem Missionsdienst, wenn ihr hinauszieht, bei der Aussendung der 70, nicht grüßen unterwegs, das heißt, sich nicht aufhalten lassen durch irgendetwas auf dem Wege, weil so ein Gruß wenigstens 20 Minuten braucht. Diese Grüße, die richtet Paulus hier aus und in solche Grußkette dürfen wir uns hineinstellen, schließ dich an. Und such die Gemeinschaft mit Christen. Es ist was Schönes, wenn man füreinander eintritt, füreinander sich einsetzt und nacheinander fragt. Amen.